Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend aus dem Bundeskanzleramt zum ersten Interview auf OE24TV mit der neuen Regierungsspitze. Ich darf begrüßen den neuen Bundeskanzler Christian Stocker.
Schönen guten Tag.
Den Vizekanzler Andreas Babler.
Schönen guten Abend.
Und Außenministerin Beate Neidl-Reisinger.
Auch von mir schönen guten Tag.
Und mit mir durch dieses Interview führt Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Hallo.
Ich darf mit Ihnen beginnen, Herr Bundeskanzler. Es waren längere Regierungsverhandlungen, 155 Tage hat alles zusammen gedauert. Ab wann haben Sie eigentlich damit gerechnet oder ab wann wussten Sie, dass das jetzt was wird mit dieser Ampel 2.0, wenn ich so formulieren darf, und Sie Bundeskanzler werden?
Also offen gestanden sind es ja drei Regierungsverhandlungen, die die Volkspartei nach dieser Nationalratswahl geführt hat. Und ich bin in jede gegangen mit dem eigentlich für mich klaren Ergebnis, es wird was. Es hat sich dann gezeigt, dass es schwieriger war, als ich es erwartet habe, aber vielleicht auch der Situation geschuldet und unsere Gegensätzlichkeiten, sodass es notwendig war, dass wir, nachdem wir im ersten Anlauf hier keine Einigung gefunden haben und ein Zwischenschritt eingeschoben wurde, der aus meiner Sicht auch notwendig war, weil ansonsten wir uns vielleicht beim zweiten Anlauf wieder nicht gefunden hätten oder es diesen gar nicht gegeben hätte, war für mich dann schon klar, dass nachdem wir ein zweites Mal am Verhandlungstisch gesessen sind, es jetzt darum geht, für dieses Land eine Regierung zu bilden, die handlungsfähig ist. Das ist der Anspruch, den die Bevölkerung hat und den wollte ich unbedingt erfüllen. Dass ich Regierungschef werde, war für mich eigentlich erst mit Beginn dieser Verhandlungen eine Option, weil vorher ich das für mich nicht gesehen habe.
Ich mache mit der Frau weiter, nicht mit dem Vizekanzler, Frau Meindl-Reisinger, jetzt Außenministerin. Die Verhandlungen im Jänner sind ja auch deswegen geplatzt, weil die NEOS damals aufgestanden sind, weil sie zu wenig Reformwillen gesehen haben. Was hat sich denn jetzt wirklich geändert oder war das nur der quasi heilsame Schock, dass man Angst gehabt hat, dass Herbert Kickl tatsächlich Kanzler werden könnte?
Nein, das ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das genügend Kitt sein kann. Ich habe das immer gesagt. Ja, ich will keinen Bundeskanzler Herbert Kickl. Ich halte das auch für kein gutes und zukunftsorientiertes Programm. Auch seine Festungsfantasien bringen uns, glaube ich, wirtschaftlich eher nur Ruin und Ruinen. Er ist gescheitert, eine Regierung zu bilden, aber da ist schon viel anders auch sonst gegenüber Ende Dezember. Und ich glaube, wir können stolz sein auf das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Das ist auch eine Reformkoalition, das ist ein Reformprogramm, das vor allem eines hat, nämlich eine Zukunftsperspektive und eine Langfristperspektive. Das, was Ende Dezember nicht möglich war, und ich glaube, wir haben uns alle selber an der Nase genommen, einander an der Nase genommen in dieser Frage, ist halt dann später doch möglich gewesen, dass man gesagt hat, okay, schauen wir, dass wir nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, nicht nur Kompromisse finden, sondern sogar Dinge vielleicht in einem Konsens aus der Streit stellen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auf ganz viele sehr dringende Fragen im Bildungsbereich, im Asylbereich, im Integrationsbereich, im leistbaren Wohnen oder überhaupt leistbares Lebenbereich, im Gesundheitsbereich, in der Frage, kann ich einem Staat vertrauen, einer Demokratie vertrauen, Sicherheitsbereich, Europa auch jetzt, echte Antworten liefern und nicht nur flockige Überschriften.
Herr Vizekanzler, jetzt ist es ja so, dass nachdem diese erste Ampelverhandlung geplatzt ist, ja nicht unbedingt nur freundliche Worte zwischen Ihnen drei ausgetauscht wurden. Die NEOS haben unter anderem auf ihrer Homepage damals geschrieben, Sie seien destruktiv und cholerisch. Ärgert Sie das eigentlich noch immer? Haben Sie das ausgesprochen?
Na, ich bin jemand, der Dinge zwar zur Kenntnis nimmt, aber sie nicht sehr stark beeindrucken lässt. Man muss das hinter sich lassen. Es gibt immer wahrscheinlich auch parteitaktische auch Aussagen zu irgendwelchen Prozessen. Es gibt Wahlkampfsituationen, aber mir geht es darum, gemeinsam mit euch beiden, mit Ihnen beiden, einfach eine tragfähige Regierung zu bilden. Das war der Anspruch der SPÖ während all dieser Zeiten. Wir haben Zeiten erlebt, wo wir nicht am Tisch gesessen sind, wo andere Kräfte miteinander verhandelt haben. Wichtig ist, nachzudenken, dass Menschen sie verdient haben, nach so einer langen Zeit jetzt schlussendlich eine stabile, tragfähige Regierung zu haben. So wie es Beate Meindl-Reisinger auch formuliert hat, nämlich die Lösungen bietet und nicht nur Überschriften, nicht nur Problemaufrisse, sondern tatsächlich gemeinsam angeht, mit unterschiedlicher Priorisierung, würde ich sagen, aber gemeinsam ein Programm auch auf den Tisch zu bringen. Und diese 210 Seiten, und man kann es ja, oder man hätte schon Zeit gehabt, in den letzten Wochen vieles davon zu lesen, aber ich glaube, es gibt wirklich viele Antworten und das ist unser gemeinsames Anliegen.
Mhm. Herr Bundeskanzler, Österreich befindet sich ja eindeutig in einer sehr angespannten budgetären Situation. Dem trägt ja auch dieses Zweijahresbudget Rechnung. Gleichzeitig haben Sie, und ich weiß, dass die Regierung Bruno Kreisky vor 50 Jahren größer war, aber trotzdem haben Sie jetzt eine Regierung, wo 7 Staatssekretäre sind. Ist das wirklich nötig? Weil man weiß natürlich, Staatssekretäre sind nicht unbedingt die sehr viel entscheiden können.
Ich glaube, dass man die Rolle eines Staatssekretärs nicht so abwerten sollte. Ein Staatssekretär hat eine ganz wesentliche Funktion in einem Ministerium, nämlich dass er mit eigenen Kompetenzen natürlich auch operativ tätig ist, aber auch natürlich in der Vertretung des Bundesministers, wenn die Ressorts groß sind und weil die Aufgaben groß sind, sind auch die Ressorts groß, ist das eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die einem Staatssekretär zukommt. Und ich glaube auch, dass 7 Staatssekretäre hat es auch schon öfter gegeben. Ich will es nur sagen, es ist nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein. Natürlich nicht, aber ich sage jetzt, wir haben Aufgaben vor uns, die wirklich große Herausforderungen bilden. Und die Größe der Regierung ist ja nicht die Frage, ob wir durch einen oder zwei Staatssekretäre mehr oder weniger das Budget sanieren, sondern ob diese Regierung gut funktioniert. Und darum geht es uns.
Ich würde gerne eine Nachfrage stellen, weil ich verstehe das, dass die Größe nicht ausschlaggebend ist. Aber warum haben Sie dann als Regierung nicht zum Beispiel den Mut gehabt zu sagen, wir machen 2 neue Ministerien? Wichtige, zum Beispiel Digitalisierung und KI, also künstliche Intelligenz, und bei der SPÖ zum Beispiel Gesundheit und Pflege. Das sind ja durchaus wichtige Fragen.
Ich mag den Bundeskanzler unterstützen, nämlich es ist schon mal auch eine gewisse Seriosität jetzt gefragt. Also wenn ich jetzt nur in meinem Bereich denke, als Vizekanzler mit vielen Aufgaben in der Regierungskoordination natürlich auch involviert zu sein, aktiv involviert zu sein. Aber ich habe die Bereiche Wohnen, ich habe die Bereiche Kunst und Kultur und Sport und die gesamte Medienlandschaft in Österreich. Also riesige Felder an sich. Und ich sage es nochmal deutlicher, wir haben ein Ministerium mit Arbeit, Soziales, Gesundheit, Konsumentinnenschutz und Pflege. Und ich glaube, es ist auch notwendig, einmal hier auch klar zu sagen, es muss auch einen Spielraum geben, überhaupt noch politisch gestalten zu können. Das sind ja alles Themen, wenn ich jetzt beim letzten Ressort bleibe, die wahnsinnig wichtig sind. Große Aufgabenstellungen im Arbeitsmarkt, gegen die Arbeitslosigkeit Maßnahmen zu treffen, in der Gesundheitsversorgung, wo wir große Schritte gehen müssen in den nächsten Jahren, in der Pflege, ein Dauerthema für viele Zuseherinnen und Zuseher, wenn es dann in der Familie sozusagen auch die Aufgabe gibt, zu wenig Pflegeplätze zu haben, dass wir auch operativ Menschen die Möglichkeit geben, nicht nur zu verwalten, große Bereiche, sondern wirklich auch politisch in die Umsetzung zu kommen, nur mehr um die Realität zu begreifen. Und zum Sparen möchte ich auch sagen, wir haben uns sehr ambitioniert vorgenommen, als Regierung zu sparen. Ich glaube, es ist deutlich geworden in all dem, was schon öffentlich auch von uns hier niedergeschrieben worden ist, dass wir große Anstrengungen machen, eine Regierung, die eisern auch bei sich spart, in ihren politischen Ressorts gewaltige Summen eingestellt hat, um politisch zu sparen. Und das muss man immer dazu sagen. Und das wollte ich nur beipflichten, auch zu dieser Diskussion.
Eine ganz kurze Anmerkung. Alle Kompetenzen, die Sie genannt haben, finden sich in dieser Bundesregierung. Und Zukunft ist natürlich Digitalisierung, ist Pflege, ist Gesundheit, ist Wissenschaft, ist Forschung, ist Sicherheit, ist Migration, ist Asyl. Und wenn wir aus all diesen Zukunftsthemen und Bildung noch dazu jeweils ein Ministerium gemacht hätten, dann wäre die Regierung noch viel größer.
Kommen wir zum Regierungsprogramm, weil auch über das wollen wir sprechen, das hat ja doch 210 Seiten, also gibt es durchaus ein bisschen was zu diskutieren. Da gibt es vor allem auch aus der Industrie heftige Kritik. Gerade heute ist der Präsident der Industriellen Vereinigung wieder aufgetreten. Die Planungssicherheit wird kritisiert, die Entlastung würde fehlen und es hätte angesichts der schwierigen Lage der Wirtschaft mehr Mut gebraucht. Frau Meidl-Reisinger, fehlt diesem Regierungsprogramm der Mut?
Nein, überhaupt nicht. Das sehe ich eben ganz und gar nicht so. Was das Regierungsprogramm auszeichnet, ist, dass es eine ganz klare Antwort auf die Standortfragen gibt. Sage es einfach offen, auch in den letzten Wochen immer wieder ein bisschen überrascht gewesen, was ich vom Präsidenten der Industriellen Vereinigung gehört habe, weil ich in einem guten Kontakt bin mit sehr vielen Industriellen oder Industriebetrieben und ich weiß, was die brauchen. Und die brauchen eine Entlastung. Ja, sie brauchen sie auch bei den Lohnnebenkosten. Dazu bekennen wir uns dann, wenn wir den finanziellen Spielraum haben, in 2 Jahren, aber vor allem auch in Bürokratiehinsicht, in Regulierungshinsicht. Und da ist ein klares Bekenntnis dazu da. Und vielleicht wäre mir eine andere Regierungskonstellation lieber gewesen, das mag schon sein. Aber dieses Programm ist ein ganz klares Bekenntnis zum Standort. Plus, und das mögen Sie mir noch erlauben, auch ein Bekenntnis zu Europa und zum europäischen Standort. Und das war ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Wir sind auch als Wirtschaftsstandort in Österreich definitiv stärker in einem vereinten Europa, in einem gemeinsamen Europa, als mit hochgezogenen Zugbrücken, wo wir irgendwie wie am alten Marktplatz Käse und Milch gegeneinander tauschen. Wir haben großartige Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer sind in vielen Bereichen. Wir leben vom Binnenmarkt, wir leben vom Außenhandel, wir leben zu den Kontakten in die gesamte Welt. Das sichert uns den Wohlstand und das wäre unter einer blauen Kanzlerschaft und Regierungsbeteiligung definitiv nicht der Fall gewesen. Das habe ich nie verstanden, wieso man aus Industrie sich sowas favorisieren würde.
Die Frau Meidl-Reisinger hat vorher gemeint, das sei sehr wohl eine Reformregierung, aber gleichzeitig gibt es schon viele, die sagen, man hat den Eindruck, es sind die kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden worden, oder sehen Sie große Visionen?
Ich würde meinen, wenn man das Programm liest, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie man zu dem Schluss kommt, weil wir uns bemüht haben, nicht den gemeinsamen kleinsten Nenner, den wir finden können, ins Programm zu schreiben, sondern dort, wo die Frau Außenministerin mit den NEOs einen Schwerpunkt gesetzt hat, im Bildungsbereich, im Deregulierungsbereich und in manchen anderen, findet sich eine Handschrift der NEOs. Dort, wo die SPÖ und der Herr Vizekanzler einen Schwerpunkt gesetzt haben, bei leistbarem Leben, bei den Mieten zum Beispiel, findet sich die Handschrift der SPÖ. Und wo wir Verantwortung tragen, das ist in Sicherheit Wirtschaftspolitik, dort haben wir unsere Handschrift hinterlassen und das ist nicht der gemeinsame Nenner, weil es ist der kleinste, sonst würde das ganz anders aussehen.
Also jetzt was das Beste aus drei Welten statt
Ich würde das nicht so bezeichnen, dass das Beste aus drei Welten ist, sondern es ist ein Kompromiss, den wir gefunden haben, mit dem jeder leben kann, der aber deutlich mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner.
Was aber durchaus kritisiert wird, ist, dass gute Ansätze in diesem Regierungsprogramm drin sind, dass aber oftmals sich die Hintertür offen gelassen wird, ob das dann kommt angesichts der konjunkturell schwierigen Ausgangslage, in der wir uns derzeit befinden. Beispiel Lohnnebenkostensenkung. Die wird zwar angekündigt, aber wann soll die kommen und um wie viel sollen die Lohnnebenkosten wirklich gesenkt werden?
Kann man nachlesen, man kann jetzt dann nicht Seite für Seite vorlesen, was wir uns verständigt haben. Aber wichtig ist, wir haben Maßnahmen ganz so große gesetzt. Ich mag das überhaupt nicht kleinreden. Im Gegenteil, also bei den Mieten, und der Herr Bundeskanzler hat es erwähnt, das war unser Anliegen. Wir haben eine historische Situation, dass ab 1. April, wo die nächste Erhöhung für alle Mieterinnen und Mieter in den Richtwertmieten gekommen wären, dass jetzt zum ersten Mal eingegriffen wird und Wohnen billiger wird. Nämlich, dass sie nicht mitsteigt mit der Inflation, dass sie fix geregelt sind, dass wir in Zukunft alle 2 Millionen Wohnungen in Österreich auch erfassen wird von einer Mietpreisbremse, die geregelt ist und die in Zukunft sicherstellt, gesetzlich sicherstellt, dass wenn eine Inflationsentwicklung ist, wie wir sie leider erleben mussten in den letzten Jahren, dass nicht gleichzeitig die Wohnkosten explodieren. Das trifft ungefähr die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, die in Wohnungen leben. Die haben echte Sicherheit. Das ist ein großer Wurf. Ich mag auch erwähnen, was auch niedergeschrieben worden ist, was der nächste große und sehr konkrete Wurf ist. Man hat nach vielen Jahren Diskussion und unterschiedlich in Zugängen sie auch darauf festgelegt, beispielsweise eine Bundesstaatsanwaltschaft, eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft in Österreich. Das ist ein Meilenstein in unserer Demokratie, die wir haben, vorwärts zu gehen zu einer unabhängigen Justiz. Und ich glaube, es ist auch notwendig, wenn man viele Prozesse der letzten Jahre und Jahrzehnte sich angeschaut hat, was hier passiert ist. Ich glaube, ein großer Meilenstein. Und wir, glaube ich, haben in all den Bereichen einfach auch wirklich ganz konkrete Maßnahmen miteinander beschlossen. Und es gibt Maßnahmen, die sind seriös zu diskutieren. Nämlich dann, wenn es Ermessensspielraum gibt in der Frage der Finanzierung. Dann werden wir uns unterhalten, und so haben wir es auch niedergeschrieben, was die Absichten sind, was die Vorbehalte sind, was konkret vereinbart sind. Dann, wenn es Budgetspielräume gibt, dann werden wir in einer guten Lage sein, nämlich auch unsere Prioritäten miteinander zu diskutieren und auch weitere Offensivmaßnahmen zu setzen. Ich hätte viele Ideen, die ich gerne jetzt umsetzen würde in der Verbesserung des Gesundheitssystems auf einmal. Aber Politik ist halt die Kunst des Möglichen. So war es mir wichtig, jetzt einige Mittel freigeben zu können in den Verhandlungen, dass wir in Richtung Erstversorgungsambulatorien gehen können, dass es zu einer Verbesserung kommt. Aber wir müssen alle seriös haushalten mit den Budgetzahlen, die wir haben, mit den Konsolidierungsnotwendigkeiten. Das schulden wir auch unseren Menschen, die hier zusehen.
Lohnnebenkosten sind ein wichtiges Thema für die Wirtschaft, aber nicht das einzige. Und wir sehen, dass wir natürlich jetzt in einer Zeit, wo wir konsolidieren müssen und zwei Jahre vor uns haben, wo die freien Mittel nicht überbordend sind, auch mit kleineren Maßnahmen zeigen wollen, dass uns die Wirtschaft, dass uns der Standort ein Anliegen ist. Da geht es um die Normverbrauchsabgabe bei kleinen LKWs, da geht es um verbesserte Abschreibemöglichkeiten, da geht es auch um Pauschalierungen und vieles andere mehr. Und es geht letztlich aber auch darum, dass wir ein Hauptthema für unsere Wirtschaftsentwicklung, aber auch für die Inflation in den Energiepreisen sehen. Und jetzt ist das ein sehr komplexes Thema, das man nicht von heute auf morgen lösen kann, weil der Markt so ist, wie er ist. Aber wir werden uns diesem Thema auch widmen, weil wir sehen, dass die Energiepreise einerseits natürlich für die Wirtschaft ein echter Standortfaktor sind, aber auch für die Menschen im leistbaren Leben eine Rolle spielen und letztlich auch für Inflation verantwortlich sind.
Und zwar nämlich strukturell. Das ist, glaube ich, der große Unterschied auch. Natürlich kann man auch immer einfach nur aber Geld in die Hand nehmen und sagen, man fördert. Aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass das auch von Expertinnen und Experten letztlich dann nicht als die beste aller Möglichkeiten bewertet wurde. Ich glaube, es ist wichtig, sich diesen Fragen mit einem strukturellen Blick und einem Reformblick zu widmen, auch wenn es schwieriger ist.
Da hätte ich noch eine Nachfrage, weil natürlich die Lage bleibt ein bisschen undurchschaubar, muss man sagen. Die Wirtschaftsprognosen der letzten Monate sind immer wieder revidiert worden und man kann davon ausgehen, dass die jetzt auch neuerlich nach unten revidiert werden. Wird es Ihren Spielraum jetzt noch freundlich ausgedrückt nicht noch weiter einengen oder sogar den Sparbedarf steigern?
Also primär geht es ja nicht um unseren Spielraum. Also die Frage, wie sich die Wirtschaft entwickelt oder der Wohlstand entwickelt, ist ja nicht dann, jetzt kann sich die Regierung freuen, jetzt kann es mehr Geld ausgeben. Also eigentlich geht es ja darum, dass das Leben der Menschen damit gesichert ist und vor allem ein nachhaltig gesichertes Sozialwesen, ein Gesundheitswesen, ein Bildungswesen, das ja auch finanziert wird durch die Einnahmen. Daher ist dieses Bekenntnis zu Wachstum und Aufschwung so wichtig, um mal das völlig außer Streit zu stellen. Du kannst nur das Geld ausgeben, das du auch erwirtschaftet hast. Und ja, wir haben da in den vergangenen Wochen sehr viel auch mit Expertinnen und Experten gesprochen. Ich höre immer wieder unterschiedliche Einschätzungen. Am 27. März kommen die neuen Konjunkturdaten. Ich glaube, und wir haben viel da geprüft und umgedreht und geschaut, dass wir auch noch eine Art Puffer haben. Das
konservativ gerechnet.
Also ich glaube, ein ordentlicher Kaufmann sollte in dieser Situation vorsichtig rechnen, weil es nichts bringt, wenn man dann auch wieder sagt, wir müssen nachbessern. Also der Wille ist nicht nachzubessern. Der Wille ist eigentlich zu sagen, das geht sie aus und das hält auch. Aber natürlich ist klar, dass wir nicht alles, was in der Zukunft liegt, voraussagen können. Wir glauben, glauben, es ist möglich, einen Aufschwung zu kriegen. Wir müssen jetzt harte Maßnahmen setzen. Ja, zwei harte Jahre vielleicht, aber da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, damit ist auch eine Planbarkeit gegeben. Damit ist es auch wieder möglich, an den Standort Österreich, an Österreich zu glauben, an Europa zu glauben, wenn wir jetzt auch in stärkerer Einigkeit marschieren und damit auch den Aufschwung finanzieren. Es ist sehr konservativ sich angeschaut worden und haben viele gesagt, das kann so gehen. Und wenn nicht, werden wir uns zusammensetzen und Maßnahmen setzen.
Wir werden uns auch den Aufschwung erarbeiten müssen. Und erarbeiten heißt, dass wir Menschen brauchen, die leistungswillig, leistungsbereit sind, so sie können sich auch in diesen Prozess einbringen. Und daher wollen wir auch die Überstunden entlasten, weil das auch für die Wirtschaft ein Signal ist, dass Mehrarbeit zur Verfügung gestellt wird und bei den Menschen aber etwas davon ankommt. Letztlich geht es auch darum, dass alle, die gesund sind, die können und wollen, auch im Alter noch tätig sein sollen und auch was davon haben sollen. Und das alles zusammen sind viele Maßnahmen, die dazu führen, dass das, was wir nationalstaatlich tun können, als kleine Volkswirtschaft ausgenutzt und gemacht wird. Aber, und das ist kein Geheimnis, natürlich hängen wir auch von internationalen Entwicklungen ab, Stichwort Zölle und Ähnlichem. Mhm. Und das wird uns vor Herausforderungen stellen oder auch nicht. Das können wir aber, und so ehrlich müssen wir sein, marginal bis gar nicht beeinflussen. Dann werden wir uns wie alle nach der Decke strecken müssen. Nur wie diese Decke aussieht, das wird wesentlich davon abhängen, wie wir in unserer gemeinsamen europäischen Gemeinschaft, in Europa, in der Europäischen Union uns diesen Herausforderungen stellen. Und darum bin ich der Überzeugung, dass wir es nur mit Verbündeten schaffen, nur gemeinsam schaffen. Mit Nationalstaaterei werden wir diese Situation nicht gut bewältigen können.
Wie gesagt, kommen wir auch gleich dazu. Davor würde man noch gern zum Thema Migration und Asyl kommen, das ja auch im Regierungsprogramm recht ausführlich beleuchtet wird. Sie haben angekündigt in einem Interview gestern bereits, der Familiennachzug wird per sofort gestoppt. Was heißt per sofort? Ab nächster Woche? Und wie sieht das rechtlich aus? Haben Sie das rechtlich schon prüfen lassen?
Per sofort heißt, dass der Innenminister derzeit dabei ist, die Voraussetzungen, die rechtlich erforderlich sind, zu schaffen. Und dann werden wir den Prozess einleiten, um das umzusetzen. Uns geht es darum, ein Zeichen zu setzen in dieser Bundesregierung, im Wissen, dass es nicht unumstritten ist, aber auch im Wissen, dass für die Menschen es notwendig ist, nicht nur zu reden, sondern zu tun. Und in diesem Bereich, so wie in vielen anderen, tun wir. Wenn es Verfahren gibt, werden wir unseren Standpunkt vertreten, werden alles in die Waagschale werfen, was wir für diese Maßnahme aufbieten können. Und wenn es ein Ergebnis gibt und eine Entscheidung, werden wir uns das ansehen und uns überlegen, wie wir dann damit umgehen. Klar halten wir uns daran, aber solche Entscheidungen können auch eine Richtschnur sein, was man eigentlich ändern müsste, um es im Ergebnis zu verbessern. Weil letztlich bin ich schon der Meinung, dass wir nationalstaatlich am besten beurteilen können, ob unsere Systeme überlastet sind, inwieweit wir noch aufnahmefähig sind, weil wir tun weder denen, die zu uns kommen, was Gutes, wenn wir dafür nicht vorbereitet sind und weder Integration noch Bildung noch anderes zur Verfügung stellen können, noch der eigenen Bevölkerung und jenen, die schon hier sind.
Das ist halt trotzdem, auch wenn das sicher Mehrheitsmeinung ist und mehrheitsfähig ist, sind das Themen, die rechtlich, Sie sind ja selber Rechtsanwalt, nicht unbedingt abgesichert sind vom Familiennachzug, aber auch dem Kopftuchverbot für bis 14-Jährige. Sie sind der Meinung schon?
Naja, wir haben ja damals, das ist ja schon länger her, da hat ja schon eine Bundesregierung damals unter Schwarz-Blau einen Versuch unternommen, eines Kopftuchverbot. Richtig, weil das auch damals meines Erachtens, oder halt auch nicht nur meines Erachtens, Verfassungsgerichtshof gesagt, ich glaube, es ist klug, das jetzt anders anzufliegen, so wie wir das tun. Und es geht hier nicht um die religiöse Symbolik, sondern es geht um den Schutz der minderjährigen Mädchen und ihre Selbstbestimmung. Und wir sind durchaus überzeugt davon, dass das ein Weg ist, der verfassungskonform auch ist, weil man das ja nicht, also es klingt jetzt immer so technisch, es geht ja letztlich darum, dass wir in einem freien Land wie Österreich nicht wollen, dass unmündige Mädchen zu irgendetwas gezwungen werden, was sie eigentlich nicht wollen oder in ihrer Freiheit später auch selber eine Entscheidung treffen zu können, einschränkt. Und jetzt hat nun mal unsere Rechtsordnung auch ein Alter definiert, ab dem man mündige Entscheidungen trifft, davor eben nicht. Und ich glaube, das ist ein guter Anker zu sagen, erstens einmal schützen wir die Mädchen und zweitens einmal natürlich schaffen wir eine verfassungskonforme Regel.
Herr Vizekanzler, was auch im Regierungsprogramm drinsteht, ist, dass Sie die Asylanträge auf null reduzieren wollen. Das klingt in der Theorie gut, aber wie wollen Sie das faktisch umsetzen? Es geht ja fast schon in Richtung Festung Österreich der FPÖ.
Nein. Also ich glaube, der Bundeskanzler hat ausgeführt, um was es geht, nämlich, dass wir Maßnahmen präsentieren. Und wenn Sie auch die Linie der SPÖ im letzten Jahr auch noch mal öffentlich auch mitverfolgt hätten, dann haben wir zwei Grundprinzipien. Das eine ist Menschlichkeit und das zweite ist Ordnung. Und so plädieren wir auch darauf, dass alles im Rahmen der GEAS, im europäischen System, zu einer gerechten Verteilung führt. Und wir wollen, und das ist unser gemeinsames Interesse immer gewesen, auch der SPÖ, irreguläre Migration auf null setzen. Wir haben aber gleichzeitig immer ein Bekenntnis, logischerweise, das heißt, wir sind ja auf die Verfassung.
Keinen einzigen neuen Asylantrag.
Wir reden von irregulärer Migration und es kann nicht sein, es würde uns auch beiden oder uns dreien nicht zustehen, dass die Menschenrechtskonvention in Frage zu stellen. Das würde ich auch nicht machen, sondern ich bekenne mich dazu, auch zum Grundrecht auf Asyl nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber wichtig ist anzugehen, die Problematik, die viele in unserem Land spüren, auch Zuseherinnen und Zuseher, nämlich beispielsweise, wenn wir darüber sprechen, dass es Probleme gibt in Schulen, weil es nicht bewältigbar ist, in vielen Bereichen Kontingente einfach zu vereinbaren, miteinander Lösungen anzubieten, um auch diese Sorgen und die Probleme auch ernst zu nehmen. Und das ist der pragmatische Zugang, den wir haben. Und Sie sehen ganz genau, wir haben einen großen Schwerpunkt darin, war eine Priorisierung auch der ÖVP in diesen Fragen, aber gleichzeitig auch Lösungen anzubieten. Das ist wichtig, nicht immer in Überschriften Maßnahmen zu setzen und zu dem bekennen wir uns gemeinsam.
Also der Unterschied ist ein ganz deutlicher. Die FPÖ lehnt den gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt der Europäischen Union ab. Wir wollen ihn umsetzen und ausbauen. Warum wollen wir das? Weil damit die Verfahren an der Außengrenze stattfinden sollen und das bedeutet automatisch, dass die Asylantragszahlen im Inland gegen Null gehen müssen, weil da müsste jemand mit dem Flugzeug landen, damit das anders wäre. Das ist nicht unser Problem, würde ich sagen, die mit dem Flugzeug kommen. Und daher haben wir im Umsetzen und im Erweitern dieses Paktes das Ziel, auf Null zu kommen. Im Moment sinken die Asylantragszahlen. Im Jänner waren es nicht einmal 2000. Jetzt kann man sagen, 2000 immer noch zu viel. Aber sie sinken. Und damit sich 2015 und 2022 nicht wiederholt, haben wir auch in das Regierungsprogramm hineingenommen, wenn die Verhältnisse sich in diese Richtung ändern sollten, behalten wir uns vor, die Notfallklausel auch in diesem Bereich auszulösen.
Darf ich Ihnen nur das Wichtige sagen? Nämlich das Wichtige ist ja das, was auch Menschen immer verunsichert hat, dass es einen guten Zugang gibt in der Frage der Integration. Und das heißt, Integrationspflicht auch aus dem ersten Tag, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, zu ermöglichen. Das heißt, Deutsch, die Sprache zu lernen. Das heißt, möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, wenn man eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit hat. Das, was unsere Zuseherinnen und Zuseher, und da habe ich, glaube ich, gute Expertise auch am meisten ärgert, ist, dass Menschen dazu staatlich verpflichtet sind, auf öffentlichen Plätzen monatelang in Bahnhöfen, Parks und so weiter abzuhängen und nicht Steuern zu zahlen, sondern Steuern zu kosten im Rahmen ihrer Versorgung, das abzustellen, Integration zu ermöglichen im Arbeitsmarkt, dann im Wohnungsbereich und logischerweise auch im Bildungsbereich. Das sind Maßnahmen, die erwartet werden von uns und die auch die größten Aufreger sind und zum Teil berechtigte Aufreger sind. Und da haben wir gemeinsam auch einen guten Mittelweg gefunden, das umzusetzen.
Das sind unbestritten ganz wichtige Themen, aber da wir leider eine zeitliche Beschränkung haben, müssen wir jetzt noch auf ein anderes sehr wichtiges Thema kommen, nämlich die Eskalation zwischen Donald Trump, also den USA und der Ukraine und damit auch Europa. Das richtet sich jetzt an Sie beide, weil Sie jetzt beide damit am stärksten konfrontiert sein werden. Sie müssen schon am Donnerstag bei Ihrem ersten EU-Gipfel zu dem Thema teilnehmen. Die EU ist seit Sonntag in Krisendiplomatie mit der NATO. Wie positioniert sich jetzt Österreich in dem Ganzen? Stehen wir da in der Mitte? Das hatte einmal eine österreichische Außenministerin gesagt. Oder hat da Österreich eine klare Positionierung?
Wir haben eine klare Positionierung. Die ist abgestimmt zwischen der Frau Außenministerin und mir. Und diese Positionierung ist eine, die wir auch in der Vergangenheit gehabt haben. Wir werden uns in der Solidarität in Europa natürlich weiter konstruktiv als Partner erweisen. Es ist auch so, dass wir sehen, dass die Entwicklungen, die sich jetzt in den USA abgezeichnet haben und auch nicht ganz unerwartet waren, uns vor Herausforderungen stellen, dass wir ein Stück weit mehr, und zwar ein größeres Stück weit mehr, auf uns selbst gestellt sind. Und daher werden wir diese Aufgaben auch erfüllen müssen. Das wird mit Mitteln verbunden sein. Wie diese aufgebracht werden, ist eine Frage. Es ist heute diskutiert worden, den Stabilitätspakt diesbezüglich aufzumachen. Das würde natürlich auch auf Österreich Auswirkungen haben. Und selbstverständlich müssen wir auch unsere eigene Verteidigung ausbauen und unsere eigene Verteidigung gewährleisten. Das heißt, auch Investitionen in diese Sicherheitsagenten machen. Und wir werden in der Europäischen Union und international in enger Abstimmung die Positionierung in diesem Sinne auch haben, weil, und das hat die Frau Außenministerin ja schon ausgeführt und kann es dann noch näher erläutern, der Friede in der Ukraine ein gerechter und auch ein nachhaltiger sein muss.
Ja, ich kann da anschließen. Wir haben uns schon ausgetauscht dazu. Ich hatte auch schon einen Krisenstab heute natürlich. Also schon keine Schonfrist. Es sind turbulente Zeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, da mit einem klaren Blick auch auf die Interessen Österreichs und der Österreicher hineinzugehen. Wir bekennen uns zu einer transatlantischen Partnerschaft mit den USA, aber man muss erkennen, dass die Interessen Europas, die Interessen Österreichs andere sind. Uns ist es wichtig, dass der Aggressor klar benannt ist und dass ein Frieden, wie der Herr Bundeskanzler ausgeführt hat, nachhaltig ist. Weil es bringt uns nichts, jetzt schnell einen Waffenstillstand zu haben, ohne Sicherheitsgarantien und ohne Lösung, dass nicht mittelfristig die Aggression wieder losgeht, womöglich gegen ein Partner-EU-Land. So, und das heißt,
ich meine jetzt,
dass
zum Beispiel Polen oder ein baltisches Land.
Ja, natürlich. Das Säbelrasseln war ja da. Und ich habe schon eines gelernt die letzten Jahre, dass man bisweilen das ernst meinen nehmen muss, was gesagt wird, und nicht einfach nur abtut. So, die reden ja nur, Hunde, die bellen, beißen auch bisweilen ganz schön. Ich glaube, es ist ein historischer Moment für Europa. Wir haben eine Stärke, wir haben ein Selbstbewusstsein. Es ist wichtig, das auch einmal zu zeigen, entlang unserer Werte, westlicher Werte, demokratischer Werte, liberaler Werte. Wir sind eine wirtschaftliche Macht und wir sind auch eine politische Macht, meines Erachtens. Und in den letzten Tagen habe ich schon gesehen, dass es ein Signal der Einigkeit hier auch gibt. Ich bin froh darüber, dass es Diskussionen gibt, dass wir mehr investieren, leider müssen, in die Sicherheit, in den Schutz der Bevölkerung. Und wenn es gelingt, hier Freiräume oder Anreize zu setzen, dass das auch möglich ist, das wird der Herr Bundeskanzler am Rat diskutieren, dann halte ich das auch im Interesse von Österreich für gut.
Dazu, ich glaube, es gibt einen großen Rahmen einfach. Ich befürchte, dass diese US-Administration uns noch öfters beschäftigen wird, dass das sozusagen nicht ein Einzelfall bleiben wird, was da jetzt passiert ist in dieser Eskalation, die wir leider mitverfolgen mussten. Dass es eingebettet ist, nicht nur eine militärische Frage, sondern eine sehr stark wirtschaftliche Frage in der Zollpolitik und in vielen anderen. Da kommt vieles auf uns zu in diesen Fragen. Deswegen, ich glaube, wir haben ein gemeinsames Interesse als Bundesregierung, auch gemeinsam zu agieren. Also ich treffe mich auch in den nächsten Tagen mit einigen Regierungschefs und einigen Amtsträgerinnen in Europa, um natürlich auch gemeinsam als Bundesregierung da eine Linie festzulegen. Die ist ganz wichtig.
Aber haben Sie da auch eine ganz klare Linie bezüglich auch Neutralität? Und
sicherlich, die können Sie nachlesen. Wir haben ein Grundbekenntnis zur österreichischen Neutralität vereinbart.
Es gibt ja jetzt Debatten darüber, ob das nicht längst schon überholt ist.
Ja, es gibt welche, die sagen, das ist ein Zukunftsinstrument, also ich mag mich nicht in philosophische Debatten begeben. Wir haben uns gemeinsam auf ein Regierungsprogramm verständigt, zu dem stehen wir alle drei. Und das ist die Leitlinie unseres Handelns, logischerweise eingebettet in die österreichische Verfassung, würde ich mal außer Frage stellen. Ne? Mhm.
Abschließend vielleicht noch an die Frau Außenministerin, weil ja doch natürlich jetzt heute auch die EU-Kommission ja angekündigt hat, dass massiv Geld auch in die Aufrüstung investiert wird. Da schwingt natürlich auch immer mit die Idee einer eigenen EU-Armee. Da müssten Sie die beiden Herren wahrscheinlich davon überzeugen. Wird Ihnen das gelingen?
Ich glaube, wenn es hier wirklich Schritte in die Richtung ist, sind nicht die beiden Herren jetzt da. Das ist, glaube ich, das sind sehr viele europäische Partner, wo ganz viele Fragen sich stellen. Worum geht's? Lösen wir es auf. wir müssen mehr uns selber um unsere Sicherheit kümmern. Wir sind hier ein Stück weit mehr auf uns allein gestellt und wir bekennen uns ja auch im Regierungsprogramm zur Autonomie Europas. Autonomie Europas heißt auch in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Die Schritte in der Vergangenheit sind ja auch schon in die Richtung gesetzt worden. Wie das jetzt konkret ausschaut, glaube ich, wird gerade an vielen Orten Europas diskutiert.
Haben wir da nicht oder hat Europa dann nicht die letzten Jahre ein bisschen geschlafen?
Ich sehe das... sehe das auch so, aber geschlafen. Ich meine, es ist, wir haben ein Verteidigungsbündnis in Europa, das auch Österreich ein Stück weit mitgeschützt hat. Das ist die NATO mit einer transatlantischen Partnerschaft mit den USA. Es war dort eine andere Administration, auf die sich Europa mehr verlassen konnte, wo diese Partnerschaft da war. Aber ja, jetzt schlüpfe ich ein bisschen aus der Rolle raus. Sie haben mich in den letzten Jahren gehört. Ich habe immer gesagt, dass es vielleicht kurzsichtig ist, sich immer nur auf Washington zu verlassen, wenn es um Sicherheitsfragen geht. So wie es kurzsichtig war, sich immer auf Russland zu verlassen, wenn es um Gas geht oder Lieferketten auf Peking. Es ist traurig, wir müssen aufwachen, es ist eine Zeitenwende. Aber ich möchte das auch ein bisschen ermutigend machen. Wir können das auch selbstbewusst machen. Wir sind wer in der Welt. Wirtschaftlich, wir haben über 500 Millionen Einwohner gemeinsam mit UK und ich glaube, die Einigkeit, die Stärke, die brauchen wir. Die Stärke liegt jedenfalls in der Einigkeit, so wie es der Bundeskanzler auch gesagt hat, so wie es der Vizekanzler auch gesagt hat, mit europäischen Partnern.
Ganz zum Schluss noch eine private Frage. Haben Sie eigentlich schon die Zeit gefunden, richtet sich an alle drei, in den letzten Tagen mal auf ein gemeinsames Bier oder Wein oder sowas zu gehen? Oder steht das noch an?
Wir müssen mehr die Social Media konsumieren, dann hätten Sie es gefunden.
Also persönlich dürfte die Stimmung gut sein.
Ein Essen. Aber Essen war es noch nicht.
Wir haben genügend gegessen.
Okay, vielen Dank für das Interview, alle drei. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.